glauben, zu ergreifen, anzunehmen, was er uns sagt. Ja, und das ist auch gerade zu Ostern, ist das ja nicht so leicht. So leicht zu glauben, dass jemand von den Toten aufersteht. Und ich habe das falsche Skript hier, sehe ich gerade. Das tue ich mal weg. Worüber sollte man reden zu Ostern? Bevorzugt natürlich über die Auferstehung. Ja. Die Auferstehung. Ich habe das vorhin schon gesagt, damit verbindet sich für uns Hoffnung. Hoffnung auf Leben. Jesus ist der Erste, der auferstanden ist. Der Tod konnte ihn nicht halten. Er hatte keine Sünde. Er brauchte diesen Sold der Sünde, den Tod, nicht tragen für sich selbst. Er war heilig. Und seine Auferstehung gibt uns Hoffnung auf ewiges Leben und ist letztendlich das Zentrum auch der Sinnhaftigkeit unseres Glaubens. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, darüber rede ich gleich auch noch, so what? Was tun wir dann hier? Was soll das Ganze, wenn wir keine Hoffnung auf ewiges Leben haben, weil er als Erster auferstanden ist? Was soll das Ganze dann? Das hat was mit Sinnhaftigkeit zu tun. Ich möchte den Auferstehungsbericht lesen. Wir haben in allen vier Evangelien einen Auferstehungsbericht. Und ich lese den aus dem ersten Evangelium, aus dem Matthäus. Ich finde das ganz schön, so wenn man die vergleicht. So die ersten drei, also Matthäus, Markus, Lukas, die sind sehr ähnlich. Auch die Evangelien sind ähnlich. Manch einer unterstellt auch, dass Markus das erste Evangelium geschrieben hat und die anderen beiden, Matthäus und Lukas, haben so ein bisschen da reingeschaut. Johannes hat aber einen ganz anderen Bericht, Stil, und erwähnt ganz andere Sachen aus dem Leben mit Jesus. Aber auch er hat diesen Auferstehungsbericht so geschildert wie auch die anderen oder sehr ähnlich. Und jeder aus seinem Blickwinkel. Und da gibt es auch Abweichungen, will ich einfach mal so sagen. Ne? So, das zeigt einfach auch, diese Evangelien sind zu unterschiedlichen Zeiten und von unterschiedlichen Leuten geschrieben, aber doch unter dem Wirken des Geistes. Und ich finde das ganz interessant. Und ich möchte jetzt so aus dem Matthäus-Evangelium mal vorlegen. Kapitel 28, Abvers 1. Als aber der Sabbat um war, in der Dämmerung des ersten Tages der Woche, kamen, das ist dann der Sonntag, ne, die Woche bei den Juden begann nach dem Sabbat mit dem Sonntag, da kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und sie, es geschah ein starkes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein von der Öffnung und setzte sich darauf. Und seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. In anderen Übersetzungen steht glänzend, strahlend. Manchmal hat man dann so Bilder oder sowas, das strahlt an irgendwas. Also so ist das hier gemeint. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erschraken die Wächter und wurden wie Tote. Aber der Engel antwortete den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stelle, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und seht, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Seht, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell vom Grab weg mit Furcht und großer Freude und rannten, um es seinen Jüngern zu berichten. Und als sie hingingen, um es seinen Jüngern zu berichten, sieh, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm, fielen vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin und berichtet es meinen Brüdern, damit sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Soweit hier der Auferstehungsbericht aus dem Matthäus-Evangelium. Und ich finde das so schön, so die Einleitung, oder das hat mich so bewegt auch, Maria Magdalena und die andere Maria, die werden hier angesprochen. Und wenn man mal so die Seiten vorher liest, gar nicht mal die Seiten, das Kapitel vorher, da tauchen diese Frauen auch auf. Das sind Frauen, Jesus hatte Frauen in seinem Gefolge. Also seine Gefolgschaft bestand nicht nur aus Männern, sondern es steht auch an manchen Stellen, dass die Frauen, die ihm von Galiläa her folgten. So, und da waren diese Frauen mit dabei. Und die hatte er an seiner Seite immer mit. Die waren mit bei ihm und bekamen mit, was geschehen war. Und wenn ihr im Kapitel 27 lest, dann tauchen diese Namen, werden da einfach so erwähnt, fragt man sich natürlich, warum stehen dann immer diese Namen da? Die waren Zeuginnen. Die haben alles erlebt. Die haben erlebt, wie Jesus am Kreuz starb. Dann haben sie auch erlebt, ist da berichtet, wie Jesus von dem Josef von Arimathea dann genommen wurde, in ein Leinentuch gewickelt wurde und ins Grab gelegt wurde. Die haben auch gesehen, dass dieser Stein vor das Grab gewälzt wurde. Das Grab war verschlossen. Und jetzt kommen sie hier hin und wollen ihm halt dienen, indem sie ihn salben wollen. Und dann passiert das da mit diesem Engel. Ein Beben, übernatürlich wieder mal, das ist die ganze Umwelt reagiert mit. Und dann kommt so eine Erscheinung vom Himmel herunter in einem glänzenden Kleid. Und solch eine Ausstrahlung, solch eine Macht, dass die Wächter ohnmächtig werden. Solch einen Schrecken kriegen diese Männer oder was da auch immer abgelaufen ist. Sie fallen um und sind wie Tote, steht da. Und auch die Frauen erschrecken sich. Und der Engel spricht sie an und sagt, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Jesus, den Gekreuzigten. Ihr habt doch gesehen, was da alles passiert ist am Kreuz. Ihr habt es doch gesehen, wie er geschlagen wurde, wie er das Kreuz schleppen musste, wie er zusammenbrach darunter, wie er blutete unter dieser Dornenkrone, wie er dann auf das Holz gelegt wurde und angenagelt wurde, mit Händen und Füßen. Ihr habt das doch alles gesehen. Ihr sucht doch den Gekreuzigten. Das ist doch das, was euer Stand ist. Er ist gekreuzigt worden, mit dem Speer in die Seite gestochen. Ihr habt gehört, wie er geschrien hat, Eli, Eli, lama sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ihr habt auch gehört, wie er gesagt hat, es ist vollbracht. Und dann starb er. Ihr habt gesehen, dass er gestorben ist am Kreuz. Das war das unausweichliche Ende für jemanden, der ans Kreuz geht. Ihr habt es gesehen. Und dann habt ihr gesehen, wie der Josef von Arimathea hier diesen Jesus ins Grab gelegt hat. Den Gekreuzigten, den Toten, den Zerschundenen, den Gemarterten. Ihr habt es gesehen. Und dann sagt er, ihr sucht den wohl, aber er ist nicht hier. Obwohl ihr das alles gesehen habt. Er ist nicht mehr hier. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es gesagt hatte. Jesus ist auferstanden. Und sie nehmen diese Botschaft und auf Geheiß des Engels gehen sie los und verkündigen es dann zu guter Letzt, wie Jesus es sagte, seinen Brüdern, den Jüngern. Und dann, wenn ihr mal in die Berichte, die Auferstehungsberichte reinschaut, da passiert das, was eigentlich normal ist. Ja, im Markus-Evangelium heißt es einfach, dass sie ihnen nicht glaubten. Glaubten den Frauen nicht. Im Lukas-Evangelium steht sogar, ihre Worte schienen ihnen wie Märchen. Und sie glaubten ihn nicht. Hört doch auf, den Stuss zu erzählen. Wollt ihr uns auf den Arm nehmen? Und das ist doch eigentlich die große Frage. Es ist eine Sache des Glaubens. Das ist immer wieder der Punkt, der Streitpunkt. Es gibt sogar Kirchengelehrte aus großen Kirchen, die sagen, ja, das ist ja mehr ein Sinnbild. Das darf man nicht so ernst nehmen mit der tatsächlichen Auferstehung. Da streiten sich die Geister. Da gehen die Meinungen auseinander. Ist er wirklich auferstanden? Ist er auferstanden? Aber das ist eine ganz wichtige, zentrale Frage. Eine ganz wichtige, zentrale Frage, die sich auch jeder selbst beantworten muss. Wo dir keiner bei helfen kann. Nur Gott kann dir helfen. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch war. Vielleicht seid ihr von Kindheit an, Kleinkindheit an, mit dieser Fragestellung immer wieder auseinandergesetzt gewesen, in dem Sinne, ihr seid erzogen worden, christlich, in einem gutgläubigen christlichen Elternhaus, und es war eigentlich keine Frage, dass Jesus auferstanden ist. Da ist doch logisch, jeden Sonntag, einmal im Jahr feiern wir das. Aber bei vielen, vielen ist es anders. Ich bin erst mit 26, 27 zum Glauben gekommen. Und ich weiß, als ich dann an die Frage kam, sagte mir mein Verstand, das ist doch gar nicht möglich. Das ist doch nicht möglich, dass jemand, der tot ist, wieder ins Leben kommt. Vielleicht so Nahtoderfahrung. Aber jemand, hör mal, wir haben dich begraben. Ich war doch mit dabei auf dem Friedhof. Und plötzlich wird erzählt, 3 Tage später, das Grab ist offen und er ist weg. Der Verstand sagt erstmal, wenn man sich da verstandesmäßig mit auseinandersetzt, nein. Aber Gott sei Dank, ich war in meinem Herzen vorbereitet, weil ich in anderer Ecke, ich sag mal, im Bekanntenkreis mitbekam, welche Macht die finsteren Mächte haben, wenn man sich ihnen öffnet, durch okkulte Praktiken. Das habe ich erlebt, wie sich Menschen dem auslieferten, wie sich Menschen dem öffneten, wie sie sich unter diesem Einfluss veränderten. Bis dahin, dass ich gesehen habe, wie es ist, wenn ein Mensch, der nicht zu Jesus gehört, von dämonischen Mächten gequält wird und sich diese Mächte sogar manifestieren. Als ich das erlebte, war mir klar, es gibt etwas um uns herum, eine unsichtbare Welt, die ich nicht sehe, weil ich begrenzt bin als Mensch mit meinem Bewusstsein. Ich habe da keinen Blick rein, vielleicht eine Ahnung, aber ich habe gewusst an dem Punkt, es gibt finstere Mächte, es gibt den Teufel, es gibt Gott, und das mit Jesus hat auch eine Bewandtnis. Das war mir ganz klar. Auch das ist letztendlich eine Sache des Glaubens. Gott hat mir Gnade geschenkt. Und als ich dann an dieser Frage stand, ist Jesus auferstanden von den Toten? Und ich merkte, ich komme mit meinem Verstand nicht weiter, habe ich meinen Verstand beiseite geschoben. Und ich habe Jesus einfach eingeladen. Ich habe ihn angesprochen. Und er ist mir begegnet. Auf eine ganz persönliche Art und Weise. Er ist mir begegnet, in mein Leben hineingekommen, hat mein Leben verändert, hat mich erfüllt mit seinem Geist. Und das ist jetzt weit mehr als 30 Jahre her. Und ich kann von Herzen sagen, er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Keine Frage mehr. Jesus lebt. Aber das ist die Frage, auf die es da letztendlich auch ankommt. Und der Paulus, der äußert sich da im 1. Korintherbrief, lesen wir das Kapitel 15. Ja, ausführlich, da spricht er und schreibt den Korinthern über die Auferstehung. Und schreibt ihnen so, was er ihnen als erstes verkündet hat, nämlich das Evangelium. Denn ich habe euch als erstes überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Das war vorhergesagt. Und dass er begraben wurde und dass er am 3. Tag gemäß den Schriften auferstanden ist. Und dann führt er auf, wer das alles bezeugen kann, wer Jesus als Auferstandenen gesehen hat. und kommt dann weiter später im Vers 12. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus von den Toten auferstanden ist, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gibt? Gibt es aber keine Auferstehung der Toten, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, dann ist also unsere Predigt vergeblich. Dann ist aber auch euer Glaube vergeblich. Wir würden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, dann ist euer Glaube vergeblich. Dann seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Haben wir nur in diesem Leben auf Christus gehofft, dann sind wir erbärmlicher als alle Menschen. Die zentrale Frage: Wenn Jesus nicht auferstanden ist, ist das alles Kappes, was wir hier machen. Unser Glaube lebt davon. Das ist die zentrale Botschaft, die frohe Botschaft. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Er hat sie stellvertretend getragen und der Tod konnte ihn nicht halten. Er ist auferstanden als Erster und mit ihm werden auch wir auferstehen zum Leben. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft. Das müssen wir in unserem Herzen tragen, ohne Zweifel, dass Jesus lebt. Naja, so wenn man darüber diskutiert und nachdenkt und vielleicht Zweifel hat, dann fängt man an, so Beweise zu suchen. Ne? So. Wer kann mir denn verlässlich sagen, dass Jesus auferstanden ist? Nun, ich denke, da haben wir, allein die Bibel redet davon. Das Wort Gottes selbst redet nur davon. Die Evangelien, wenn du dir das anschaust, was ich gerade schon so mal skizziert habe, die sind zu unterschiedlichen Zeiten entstanden, von unterschiedlichen Leuten geschrieben. Das sind aber Zeugenberichte. Das ging doch nicht damals darum, einen Bestseller zu schreiben für irgendeinen Verleger. Nein, da hatten Männer das Bedürfnis aufzuschreiben für die, die es interessierte, für die Nachwelt, für die Gemeinden, die da waren. Was ist denn damals passiert mit Jesus? Bis zu einem gewissen Zeitpunkt war das mündliche Überlieferung. Und dann hat man das zusammengefasst. Markus, Matthäus, Johannes, Lukas. Wisst ihr, und da waren zwei dabei. So, zwei Evangelien schreibt man zwei Jüngern zu, nämlich das Johannesevangelium und das Matthäusevangelium. Das wird so von der schriftgelehrten Seite, sage ich mal, von der Wissenschaft, diesen beiden Jüngern zugeschrieben. Also Männer, die Jesus erlebt haben, live, 3 Jahre lang. Matthäus der Zöllner und Johannes, der den Jesus lieb hatte. Das kannst du sogar im Johannesevangelium nachlesen, dass er das ist. Der, den Jesus lieb hat. Und dann steht er zum Schluss, und der ist es, der dieses bezeugt hier. Was für ein Interesse sollte der gehabt haben? Er hat aufgeschrieben, was er mit Jesus erlebt hat. Augenzeuge für die Nachwelt. Lukas war ein Arzt und ein Reisegefährte von Petrus und Paulus. Und Markus, dem sagt man auch nach, dass er ein Reisegefährte von Paulus war. Und die haben das aus erster Quelle alles empfangen und haben es berichtet, aufgeschrieben. Und dann gibt es dann die anderen Zeugen, die auch Paulus im ersten Korintherbrief da aufführt, im Kapitel 15. Ja? Ich habe euch das als überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er am dritten Tag gemäß den Schriften auferstanden ist. Und dass er von Kephas gesehen wurde, das ist Petrus, danach von den Zwölfen, die zwölf Jünger, danach ist er von mehr als 500 Brüdern auf einmal gesehen worden und von denen die meisten heute noch leben, die kannst du fragen, zu der damaligen Zeit. Danach ist er von Jakobus gesehen worden, danach von allen Aposteln. Zuletzt aber ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Paulus hatte auch seine Jesus-Begegnung auf der Reise nach Damaskus, erschien ihm Jesus. Welches Interesse sollte Paulus haben, hier irgendwas zu erzählen, was nicht stimmt? Paulus, der für Jesus so viel Leid auf sich genommen hat, so viel Qual, der sein ganzes Leben hingegeben hat für die Verbreitung dieser guten Botschaft. Vielleicht hatte der ganz andere Lebenspläne, mal irgendwann als Schriftgelehrter. Aber Jesus ist ihm begegnet und hat ihn gerufen. Er hat sich dafür steinigen lassen und hat überlebt. Er hat andere Sachen erlebt, das gibt es, ich glaube auch irgendwo im Korintherbrief, ist das alles auferzählt. Er hat viel erduldet dafür und er sagt, mir ist er erschienen, er ist auferstanden. Und wenn wir bei diesen Zeugen sind, dann können wir sagen, ja, damals. Aber ganz ehrlich, sind wir nicht auch Zeugen dafür, dass Jesus lebt? Dass er auferstanden ist? Ist das herausfordernd? Sind wir Zeugen dafür, dass Jesus lebt? Sind wir das nicht auch im weitesten Sinne? Wenn wir eine lebendige Beziehung zu ihm haben? Wenn wir in unserem Herzen sagen können, so wie ich das gerade gesagt habe, er ist in mein Leben getreten? Ich habe Jesus nie gesehen. Aber es gibt ja auch die Berichte, überwiegend so von Andersgläubigen, Muslims, Muslimen, die dann berichten, Jesus ist mir im Traum erschienen. Ohne Zweifel dieser Traum. So eindrücklich, einbrennend, dass sie sagen, und jetzt ändere ich mein ganzes Leben in dieser muslimischen Gesellschaft und folge Christus nach. Was ist das für eine Gottesbegegnung? Kann dieser Mann nicht dann oder diese Frau ein Zeuge sein, Jesus lebt? Und wenn du in dieser Beziehung lebst mit Christus und du siehst, er hat Einfluss auf dein Leben, er verändert dein Leben, er heilt dich, du empfängst seinen Geist, sein Geist redet in dir, du hörst die Stimme Gottes. Du hast eine Not und fragst Gott um Hilfe und dann redet Gott durch sein Wort zu dir. Er gibt dir ein Rhema-Wort. Darf ich mal fragen, wer das schon erlebt hat? Wollt ihr euch trauen, die Hände zu heben? Ich habe das schon oft erlebt. Gott redet. Hast du es schon mal erlebt, dass du im Namen Gottes jemandem was zusprichst? Und das wird plötzlich wahr? Dass du für jemanden betest? Vielleicht sogar für eine hoffnungslose Geschichte? Und es wird plötzlich wahr, weil du das einfach in deinem Herzen ergreifen konntest, voller Glauben und sagen konntest, Gott hat mir aber gesagt, bete dafür. Ich habe das schon erlebt. Ich habe das schon erlebt. Ja, und ich sage euch was. Aus dieser Gottesbeziehung lebt unser Glaube. Wenn du sagst, du glaubst an Jesus, aber du hast ihn nicht erlebt in deinem ganz persönlichen Leben, dann fehlt dir was. Die Jünger brauchten auch eine Begegnung mit Jesus. Die sagten, das sind doch Märchen. Bis dahin zu Thomas, der es erleben musste, dass Jesus in ihre Mitte trat und er die Wunden sah. Und Jesus sagte, leg doch mal deine Hand da drauf. Wir sind Menschen, genau wie die Jünger damals auch. Und Gott weiß das. Und das ist doch das Schöne an unserem lebendigen Glauben. Dass wir einen auferstandenen Herrn haben, der nicht weg ist, sondern uns nahe ist, der in unser Leben hineinspricht und hineinwirkt. Und wir dürfen ihn erleben. Und das macht uns doch zu Zeugen. Er ist da. Er lebt. Vielleicht schauen wir nicht 2000 Jahre zurück und sagen, er ist auferstanden. Aber ich sage, er lebt. Und die logische Konsequenz ist, er ist auferstanden. Und er ist aufgefahren in den Himmel. Und er sitzt da zur Rechten Gottes. Und die weitere logische Konsequenz ist, er wird wiederkommen, wie er es gesagt hat. Wie ich das eingangs sagte, was Gott verheißen hat, wird er auch tun.
Ja, wie ein Rattenschwanz. Das ist so, das hört gar nicht auf. Eine Sache verknüpft sich mit der anderen. Ja, Halleluja. Und dann gehe ich jetzt nochmal zurück zum Matthäus-Evangelium, zum Bericht. Wo war das? Ach da. Was sagt denn der Engel denn noch? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Wie er gesagt hat. Das setzt dem Ganzen ja wohl die Krone auf. Also nicht nur, dass da einer begraben wird und ich bin da am Friedhof dabei und nach 3 Tagen ist das Grab leer und weg, sondern der hat es auch noch angekündigt. Jesus hat es gesagt. Er hat es gesagt. Also wenn ihr in die Evangelien schaut, da gibt es dann immer so Kapitel, die sind überschrieben, 1., 2., 3. Leidensankündigung. Und da taucht das immer auf. Ich werde sterben und ich werde nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und er hat es verschlüsselt auch an anderer Stelle gesagt, ja, zu den Pharisäern, als es um den Tempel ging. Ich reiße den Tempel ab und baue ihn in 3 Tagen wieder auf. Und das lesen wir in Johannes, Evangelium Kapitel 15 oder 11 ist es. Ne? Johannes setzt dazu, er sprach aber von seinem Leib. Das waren so, Jesus wusste, was kommen würde. Er hat es nur noch nicht offen gesagt. Aber im Nachhinein bekommt das Ganze ein Bild. Da wird es klar, worüber er sprach. Und hast du das schon mal erlebt oder gemacht, dass Gott dir etwas ins Herz gelegt hat für dich selbst, dass du sagen konntest, das wird mir passieren, das wird in meinem Leben so geschehen. Hast du das schon mal gehabt? Ich habe das so ganz deutlich einmal gehabt, 2001 wurde unsere Dienststelle aufgelöst, wurde angekündigt, sie soll aufgelöst werden in Münster. Und wir hatten ein halbes Jahr vorher in Burg Steinfurt unser Haus gekauft. Und bei mir brach die Welt zusammen. Ja, wir haben doch dieses Haus aus Gottes Hand genommen. Wenn die Dienststelle in Münster aufgelöst werden sollte, dann bedeutet das für mich in Düsseldorf arbeiten oder in Augustdorf. So waren damals die Optionen. Mit einem täglichen Fahren nach Düsseldorf oder einer Wochenendbeziehung oder sonst was. Ja, schrecklich, ich habe doch dieses Haus hier gekauft. Und ich habe darüber nachgedacht, mich beruflich zu verändern und so. Und was geschah nach 3/4 Jahren? Da kam eine liebe Schwester zu uns, zu irgendeinem geistlichen Treffen. Und diese liebe Schwester hat immer so Karten dabei. Da schreibt sie Bibelsprüche drauf. Und dann wird dann jedem verteilt. So, zieh mal eine Karte. Und ich bekam ein Wort. Schon so lange her rufe ich zu dir um Hilfe. Und du hörst mich nicht. Warum siehst du untätig zu? Gott sagt, bleibe auf deinem Platz. Halte dort aus. Warte, warte, was ich auf deine Fragen antworten werde. Denn was ich dir ankündige, wird nicht sofort geschehen. Aber es wird mit Sicherheit eintreffen. Darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, bis es soweit ist. Bis dahin sollst du jubeln, in Klammern nicht traurig sein, weil Gott dir hilft, was er dir zugesagt hat, soll dich mit Freude erfüllen. Und dieses Wort habe ich gelesen. Und dann kommt das, was man so als rational Menschen denkender Mensch eigentlich nicht erklären kann. Dann ging mir ein Licht auf. Der Heilige Geist machte dieses Wort so groß in meinem Herzen, dass ich die Kraft hatte, in unserer damaligen Gemeinde nach vorne zu treten. Und alle wussten das schon, dass das im Raum stand, dass unsere Dienststelle aufgelöst wird. Und dann habe ich gesagt, Gott hat mir ein Wort gegeben, unsere Dienststelle wird nicht aufgelöst. Warte da, hat er gesagt. 2 Jahre später fiel diese Entscheidung. Die Dienststelle ist heute noch da. Ich arbeite da heute noch. Und im Nachhinein, ich erinnere mich an einen Bruder, der kam. Ja, ehrlich, Klaus, echt, da hat Gott zu dir geredet. Und als du dann da vorne gestanden hast, ich muss dir ehrlich gestehen, da habe ich gedacht, oh, jetzt schießt er übers Ziel hinaus. Aber das ist das. Wisst ihr, Jesus sagte, was ihm passieren würde. Jesus ist Gott. Er war aber auch zu der Zeit Mensch. Er hat gebetet. Er wusste, was kommen würde. Ja, sehr viel näher an Gottes Herz dran als ich sehr wahrscheinlich. Und trotzdem erleben wir das auch heute. Wir können das doch erleben, dass Gott in unser Leben hineinspricht, wenn wir ihn suchen und offenen Herzens sind. Jesus lebt. Er hat seinen Geist in unsere Herzen gegeben. Halleluja. Ich kann das bezeugen. Und ich bin hier nicht alleine, das weiß ich. Und dann gibt es diese vielen, vielen anderen Prophezeiungen, von denen ich jetzt ganz kurz... Oh, ist das schon 11:30? Sind wir spät angefangen? Wie lange predige ich denn schon? Was sagst du? Okay, habe ich noch ein paar Minuten, ein paar wenige. Okay, ja, es gibt diese, das Alte Testament sprudelt über von Prophezeiungen. Ich habe hier eine Liste mit allein fast 60 Prophezeiungen nur auf Jesus. Nur auf Jesus aus dem Alten Testament. Und ich will mal 2 oder 3 jetzt ansprechen. Schon im ersten Buch Mose, als der Sündenfall war, das mit dieser Schlange, hat Gott direkt angekündigt, im ersten Buch Mose Kapitel 3 lesen wir das, dass er zu der Schlange sagte, und ich werde jemand kommen lassen, der wird dir den Kopf zertreten. Und du wirst ihm in die Ferse stechen. Direkt nach diesem Sündenfall verflucht Gott die Schlange, den Teufel, und sagt ihm, dein Kopf wird zertreten werden. Jemand aus dem Samen dieser Frau wird kommen und dir den Kopf zertreten. Das ist die erste Ankündigung auf Jesus. Und es war auch von Anfang an klar, dass Jesus da nicht einfach so ohne davon kommt. Dieses Stechen in die Ferse ist für mich so, das Gift der Schlange dringt in diesen Gesandten, in diesen Messias ein. Jesus, für mich ist das ein Bild. Ich weiß nicht, ob ich da mit der theologischen Auslegung wirklich konform bin, aber für mich ist das ein ganz einfaches Bild. Jesus hat die Sünde und die Bosheit getragen, hat auch den Zorn des Teufels auf sich genommen. Also eigentlich ist es ja Gottes Zorn, ne? Aber ich glaube, der Teufel war auch zornig. Er hat den Tod auf sich genommen. Dafür spricht das schon für mich von Anfang an. Oder wenn ich den Propheten Jesaja sehe, im Jesaja 7, da ist diese Geschichte um Ahas, den Gott auffordert in einer Kriegssituation, lass dir doch ein Wort von mir geben. Aber er will nicht. Und dann sagt Gott, dann gebe ich dir so ein Wort. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Seht, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel nennen. Diese Jungfrauengeburt. Und dieses Wort sagt der Engel, der dem Josef, dem Mann oder dem Verlobten von der Maria, die diese Jungfraugeburt erlebt, der Engel sagt genau dieses Wort dem Josef im Traum, sodass er das glauben und annehmen kann. Er bezieht sich genau auf dieses Wort und sagt, das, was da im Bauch von Maria heranwächst, ist vom Heiligen Geist. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum das denn überhaupt nötig war, dass die Maria da, ich sag mal, nicht auf normalen Wege durch Josef ein Kind gebärt bekommt, sondern vom Heiligen Geist. Nun, David sagt, der Mensch ist in der Sünde geboren, im Psalm 51. Und Jesus wurde nicht in Sünde geboren. Er wurde durch den Heiligen Geist gezeugt. Er war nicht unter der Knechtschaft des Teufels. Jesus war sündlos. Jesus war heilig. Und seine Zeugung war schon heilig. Und im Grunde wesentlich dafür, dass er als Heiliger, als Sündloser ans Kreuz gehen konnte. Wesentlich dafür,